Du nimmst mir meine Scham. Ich stehe vor dir voller Staunen, weil du vergibst. Diese Worte haben wir gerade gesungen und für mein persönliches Leben stimmen die absolut. Jesus hat mir meine Scham genommen und er hat mir meine Schuld, meine Sünde vergeben. Deswegen muss ich eigentlich die ganze Zeit staunend vor ihm stehen, in dieser Dankbarkeit, was Jesus eigentlich für mich getan hat. Befreiung aus Sünde. Die Sünde, der Begriff, die Bezeichnung, mit der wir uns die letzten Wochen beschäftigt haben. Wir haben uns angeschaut, wie eigentlich die Sünde in die Welt kam, der sogenannte Sündenfall. Wir haben darüber gehört, wie eigentlich Versuchung funktioniert und was für eine Firewall wir uns dagegen aufbauen können. Und wir haben darüber gesprochen, was es eigentlich für falsche Verbindungen mit dem Wort Sünde gibt und was eigentlich Jesus dazu sagt, wie Jesus mit Sünde umgegangen ist. Ich will heute nochmal auf diese Dimension, auf die Konsequenzen von Sünde eingehen. Und ich will vor allem darüber sprechen, wie Jesus der Sünde die Macht nimmt. Sünde, dieser Begriff, den wir die letzten Wochen schon gehört haben, kann bedeuten Ausschluss, Entfremdung von Gott, Trennung, Zielverfehlung, nicht so zu leben, wie es eigentlich Gottes Ziel, Gottes Plan, Gottes Wunsch für uns ist. Und Sünde ist nicht nur was, was wir tun, also ich, Lea, sündige, sondern Sünde ist ein kompletter Zustand. Ein Zustand, in dem unsere Welt sich befindet, seitdem dieser Sündenfall passiert ist. Und jeder Bereich auf dieser Erde ist irgendwie von Sünde so durchzogen. Ich habe mal die verschiedenen Bereiche mitgebracht, wenn wir uns mal unsere Welt angucken. Da geht es erstmal los mit so einer Identität, die verunreinigt ist. Also ich denke über mich entweder, ich bin mega gut, ich habe keine Fehler, ich bin besser als andere, ich erhebe mich, damit bin ich verunreinigt. Oder ich stelle mich ganz nach unten, ich bin überhaupt nichts wert. Auch das ist eine verunreinigte Identität, die mit der Sünde in mein Herz gekommen ist. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich habe Ängste. Und das ist diese Sünde, die in mein Leben, in mein persönliches Leben, in diese Identität reingekommen ist. Oder natürlich die ganz offensichtliche Konsequenz, dass wir getrennt von Gott sind. Ihr merkt es selber, wir befinden uns nicht mehr im Paradies, da wo Gott einst die Menschen reingestellt hat. Wir können auch Gott mit unseren eigenen Augen so wirklich menschlich gar nicht sehen, weil wir nämlich getrennt sind von ihm. Sein komplettes herrliches Wesen können wir nur stückweise erkennen, aber da ist irgendwie immer noch so eine Trennung. Die Sünde führt dazu, dass Beziehungen kaputt gehen, dass wir miteinander nicht wertschätzend umgehen, dass wir das Ziel verfehlen in Gesprächen, dass Beziehungen von Streit, Konflikt, Trennung geprägt ist, weil ganz viele Sünder ja miteinander unterwegs sind. Und auch diese Beziehungen leiden unter der Sünde. Da sind Dinge nicht so, wie Gott es sich für uns gewünscht hat. Ein weiterer Bereich, der von Sünde betroffen ist, unsere Gesellschaft, unsere Welt. Dort ist Ungerechtigkeit. Dort gehen wir nicht miteinander um, wie es Gott gefällt. Dort ist Krieg, Armut, Machtmissbrauch, Unterdrückung, Sklaverei, weil Menschen Macht ausüben, weil sie nicht so leben, wie es Gott gefällt. Es hat weitreichende Konsequenzen. Wir treffen falsche Entscheidungen, wir fragen Gott nicht und deswegen sieht die Gesellschaft und die Welt eben nicht so aus, wie Gott sich es für uns wünschen würde. Die Natur, wir erleben, dass die Natur kaputt geht, dass dort Katastrophen passieren. Wir sehen, wie wundervoll Gott die Schöpfung geschaffen hat. Und aber auch, wie wir als Menschen das manchmal überhaupt nicht gut behandeln und auch dort Sünde zu sehen ist. Krankheit und Tod, Konsequenz der Sünde, nicht etwas, was Gott sich für uns gewünscht hat, sondern Krankheit und Tod ist Konsequenz von diesem Sündenfall. Wir werden krank, wir erleben Schmerzen, unser Körper, unsere Seele, unser Geist leidet aufgrund von Sünde. Und dann eine Konsequenz ist natürlich auch noch die Hölle. Ich sehe gerade, die ist hier nicht aufgeschrieben. Die Hölle, das, was nach dem Tod passiert, dass wir auch dort getrennt von Gott sind. Ein Ort, an dem Gott nicht sein kann. Getrennt sein von ihm. Jetzt merken wir erstmal, wie die Sünde weitreichende Konsequenzen hat. Auf alle Lebensbereiche. Die Sünde ist wirklich ganzheitlich. Überall ist sie zu finden. Es geht hier nicht nur um unsere individuelle Tat und unsere Verantwortung, um die geht es auch, aber es geht hier um eine gefallene Schöpfung, eine Welt, in der wir alle zusammen unterwegs sind und die überall von Sünde durchzogen ist. Und wenn ich das sehe, dann werde ich total traurig und verzweifelt und denke mir, Gott, wieso hast du mich auf dieser sündigen Welt zurückgelassen? Wieso muss ich hier sein? Wieso muss ich all diese Folgen der Sünde sehen, ertragen und ich trage selber noch dazu bei? Was ist hier die gute Botschaft, für die wir als Kirche eigentlich stehen wollen? Ich habe schon gesagt, was der Titel der Predigt ist, wie Jesus der Sünde die Macht nimmt. Das heißt, ihr seid schon gespoilert, ihr wisst schon, wie es quasi ausgeht. Denn Gott ist mit dem, was wir hier sehen, nicht einverstanden. Gott hasst die Sünde, weil sie zerstört. Gott will nicht, dass wir sündigen. Nicht, weil er uns den Spaß nehmen will, sondern weil er sieht, was es für weitreichende Konsequenzen hat. Das ist das, wofür er uns bewahren und beschützen will. Das, was wir hier sehen, ist nicht das Wesen Gottes. Gott ist Licht und er ist nicht Teil der Finsternis, der Dunkelheit. Gott ist heilig, er ist abgesondert, er passt nicht zu dem, was wir hier sehen. Deswegen wendet er sich ab von der Sünde, er hat keine Gemeinschaft, er möchte nicht, dass wir uns mit dieser Sünde umgeben. Womit Gott aber Gemeinschaft hat, sind wir Menschen. Er will uns dort rausholen, er will uns befreien, er will uns ganz nah bei sich haben. Dafür hat er uns geschaffen. Das heißt, irgendwie muss es möglich sein, dass Gott bei uns ist, aber diese Sünde, die ist nicht Teil von dem, wer Gott ist. Und weil Gott uns so sehr liebt, weil er Gemeinschaft mit uns haben will und weil diese Welt so aussieht, braucht es diesen Rettungsplan, von dem wir auch immer wieder hier als Kirche sprechen. Gott bietet uns Vergebung und einen neuen Anfang an. So wie die Sünde hier ganzheitlich ist, irgendwie alle Bereiche einnimmt, so ist doch auch das Kreuz und die Rettung von Jesus ganzheitlich. So wie die Sünde ganzheitlich ist, ist es auch das Kreuz und die Erlösung von Jesus. Rettung, wie Jesus uns gerettet hat, wie er uns von Sünde befreit, das hat was mit diesem Kreuz zu tun, auch mit diesem Kreuz. Jesus hat sich ans Kreuz hängen lassen. Die Rettung von Jesus sah so aus, dass Gott, der eigentlich ja über den Menschen steht und überhaupt nicht vergleichbar ist mit uns, dass Gott selbst in Jesus Mensch geworden ist. Das heißt, Gott hat sich klein gemacht, hat den Himmel, das Perfekte, was eben nicht so aussieht wie unsere Welt, zurückgelassen, um auf diese Welt, die wir gerade gesehen haben, zu kommen. Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Und dieses ganz Menschsein bedeutet, er hat das erlebt, was wir als Menschen erleben, in der Sünde. Das heißt, Jesus hat Konflikte gesehen, Ungerechtigkeit, Tod, Krankheit, Leid. Er hat aber im Gegensatz zu uns Menschen kein einziges Mal aus Sünde heraus gehandelt. Er hat der Sünde nie die Macht über sein Leben gegeben. Er hatte immer seine Firewall aktiviert und hat es geschafft, keine Fehler zu begehen, keine Sünde zu tun. Er hat perfekt gelebt, er hat diese göttliche Kultur geprägt, er hat sich für Ausgegrenzte eingesetzt, er hat geheilt, er hat Wunder getan. Er war ganz Mensch und ganz Gott. Und er ist dann an ein Kreuz gehängt worden. Die öffentlichen Gründe waren, ja, er war ein Gotteslästerer, er hat von sich selber behauptet, Gott zu sein. Er war ein Unruhestifter, dort wo Jesus war, ist immer Unruhe ausgebrochen. Und das waren die öffentlichen Gründe, warum man Jesus ans Kreuz gehängt hat. Und am Kreuz zu sterben zur Zeit der Römer hat drei Dinge bedeutet. Zum einen, wir müssen alle Menschen abschrecken. Wir machen diese Kreuzigung so grausam, mit so viel Gewalt, so viel Blut, Nacktheit, Demütigung, dass alle Menschen abgeschreckt sind. So sah Kreuzigung aus. Demütigung, dass man ausgelacht wurde, dass man entwürdigt wurde. und Machtinszenierung. Die Römer wollten zeigen, wer eigentlich die wahre Macht hat. Deswegen haben sie öffentlich Menschen ans Kreuz gehängt, um zu zeigen, die können uns überhaupt nichts. Jesus hat sich nicht gewehrt, als er an diesem Kreuz hing. Es ist auch niemand für Jesus eingetreten. Keine Freunde, kein Engel, keine anderen Menschen, nicht mal Gott, der Vater. Und so musste Jesus dann an diesem Kreuz qualvoll sterben. Menschen haben zugesehen. Und in dem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt, menschlich überhaupt nicht greifbar, da passiert was Geistliches. Was Geistliches legt sich auf die ganze Welt, auf die ganze Menschheit. Und Petrus, einer der engsten Freunde von Jesus, der beschreibt es im Petrusbrief. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfung reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das Leben können, was vor Gott richtig ist, ja durch seine Wunden seid ihr geheilt. Petrus beschreibt hier diese geistliche Perspektive, was passiert, als Jesus am Kreuz stirbt. Er trägt nämlich unsere Sünden. All das, was wir auf dieser Welt gesehen haben, all diese Bereiche, die verunreinigt sind, auch unsere Identität, unsere Taten, die unrein sind, all das trägt Jesus am Kreuz, obwohl er ohne Sünde war. Jesus ist nicht gestorben, weil er ein Gotteslästerer oder ein Unruhestifter war. Das sind vielleicht diese offiziellen Gründe. Jesus ist am Kreuz gestorben, weil er das Opferlamm war, worüber wir heute auch schon gesungen haben. Zur Zeit des Alten Testaments hat man ein Opferlamm gebraucht, um Sünde zu sühnen, um für die Sünde zu bezahlen. Wir kommen ja von der Gemeindefreizeit her, wo wir uns mit der Stiftshütte beschäftigt haben, der Ort, wo man in Gottes Gegenwart gekommen ist. Und man ist in Gottes Gegenwart gekommen, wenn man ganz schön viele Dinge erledigt hat. Und all diese Elemente, die es damals gebraucht hat, um Gott zu begegnen, die finden sich in Jesus. Es braucht kein Blut von Tieren mehr, keine Reinigung im Wasserbecken, kein Hohepriester, der stellvertretend für mich dort reingeht, sondern in Jesu Tod am Kreuz hat die Sünde die Macht verloren. Ein für alle Mal ist dieser Riss verschwunden und stattdessen ist hier Rettung, Kreuz, Erlösung. In Hebräer 9 lesen wir das auch nochmal nach. Dort wird eben die Stiftshütte beschrieben und wie eigentlich Jesus als unser Erlöser hier in der Stiftshütte den Platz einnimmt. Jetzt ist diese Zeit angebrochen. Jetzt ist Christus gekommen, der Hohepriester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschritten, ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde, ein Zelt, was nicht zur Schöpfung gehört. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist Jesus hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Es reinigt zwar auch das Blut von Böcken und Stieren, aber dabei handelt es sich nur um eine äußerliche Reinigung. Das Blut Jesu Christi hat eine unvergleichlich größere Wirkung, denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, was kein Makel anhaftete. Und deshalb reinigt uns sein Blut bis ins Innerste. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Die Erlösung von Jesus, die gilt für immer und ewig. Das Opferlamm, das ist einmal gestorben und dann musste man sich wieder ein neues Opferlamm suchen. Bei Jesus war es ein für alle Mal getan. Jesus ist ein für alle Mal gestorben und hat uns nicht äußerlich gereinigt, sodass wir uns danach wieder waschen und neu reinigen müssen, sondern innerlich, von innen heraus. Das Blut von Jesus war mächtig genug, um dieses ganze Sündenkomplex, was wir gesehen haben, zu besiegen. Und Jesus ist nicht tot geblieben. Das ist ja, warum das Kreuz hier leer ist und auch das da oben, sondern Jesus hat den Tod besiegt. Halleluja, das ist das, warum wir Ostern feiern. Weil das Kreuz leer ist, das Grab leer ist, weil der Tod nicht gewonnen hat, sondern Jesus gewonnen hat. Und diese Botschaft vom Kreuz, die wird dann lebensverändernd, wenn du sie für dein Leben annimmst. Wenn du das glaubst, worüber wir hier sprechen, wenn du Buße tust für das, was du getan hast, was du zu diesem großen Sündenkomplex beiträgst, dann ändert sich dein persönliches Leben. Und dann ändert sich auch die Perspektive auf unsere Welt. Unsere verunreinigte Identität ändert sich. Wir werden Kinder Gottes. Das heißt, wenn wir an den Tod und an die Auferstehung von Jesus glauben, dann werden wir Kinder Gottes und sind Erben von seiner Herrlichkeit. Wir dürfen dann wissen, was Gott über uns denkt. Wir dürfen verändert leben und dürfen einen immer heiligeren Charakter bekommen. Es muss uns bewusst sein, dass wir nicht mehr verunreinigt leben müssen, sondern dass wir verändert leben dürfen, so dass es Gott ehrt. Was sich auch ändert durch diese Erlösung vom Kreuz, ist, dass wir auf einmal eine Beziehung mit Gott haben. Wir haben den Heiligen Geist, der lebt in uns. Das ist unser Kompass, der erinnert uns an Dinge, die Jesus gesagt hat. Wir leben nicht mehr fern von Gott und sagen, ich habe keine Ahnung, wer er ist mir so fern. Sondern der Heilige Geist lebt in uns. Wir hören Gottes Stimme. Und wir haben diese Perspektive auf die Ewigkeit, dass wir eben mit Gott zusammen leben dürfen. Gott, der Vater, musste sich von seinem Sohn abwenden, damit er uns Menschen zugewandt sein kann. Dass diese Beziehung zwischen uns und dem Vater möglich ist. Durch Jesu Tod am Kreuz sind unsere Beziehungen anders aus. Dort ist Versöhnung möglich. Wir können vergeben, weil Jesus hat uns vergeben. Wir können lieben, weil Jesus hat uns geliebt. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir immer wieder, wie Jesus eigentlich mit Menschen umgegangen ist. Er sagt, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihnen auch. Oder Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr auch nicht gerichtet werdet. Das ist unser Herr und Meister, der hier spricht und der uns vorlebt, leb versöhnte Beziehungen, mach einen Unterschied mit dem, wie du mit Menschen umgehst. Leb nicht so wie mit der Sünde, sondern leb so wie mit der Erlösung. Durch Jesu Tod und Auferstehung verändert sich auch eine Gesellschaft. Ich glaube, dass man anfängt zu lieben, dass man anfängt, sich zu fragen, wie kann ich in der Gesellschaft einen Unterschied machen? Viele positive Dinge in der Gesellschaft sind durch christliche Motive passiert. Es gibt den Thomas von Aquin, das war ein Theologe im Mittelalter, der hat darauf hingewiesen, dass wir Menschen eine Würde von Gott bekommen haben. Und was steht in unserem Grundgesetz? Dass die Würde des Menschen unantastbar ist und dass wir sie achten und schützen sollen. Das ist ein christliches Motiv. Wir können mit dieser Botschaft vom Kreuz in der Gesellschaft prägen. Die Werte von Gott, die Werte, die gut sind. Jesus am Kreuz ist für alle Menschen gestorben, unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht, unabhängig von der Anzahl der schlechten Taten. Und es bedeutet, dass Gott uns gleichstellt. Er macht uns alle zu einer Familie. Er hebt Ungerechtigkeit in der Gesellschaft auf. Und so soll eine Gesellschaft aussehen. In der Bibel heißt es auch, dass durch Jesu Tod und Auferstehung die Schöpfung erlöst wird. Das lesen wir in Römer 8, 21. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden. Auch die Schöpfung wird teilhaben an der Erlösung von Jesus. Jesus will nicht nur die Menschen bei sich haben, es geht ihm auch um Natur, um Tiere, um Pflanzen. Er will die komplette Schöpfung mit sich versöhnen. In der Bibel heißt es, wenn wir Menschen nicht Gott anbeten, dann müssen es die Steine machen. Denn es gehört zusammen. Die ganze Schöpfung hat Gott sich gedacht. Es wird mal einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Ich frage mich, wie die Schöpfung dann aussehen wird. Was Gott sich dafür gedacht hat. Durch Jesu Tod und Auferstehung ist Heilung möglich, weil Jesus hat am Kreuz unsere Krankheit, unsere Schmerzen, unser Leid getragen. Wir dürfen für Heilung beten, wir dürfen für Heilung glauben. Und Heilung passiert nicht immer. Ich erlebe in meinem Umfeld so oft, dass Gott nicht heilt und ich verstehe es nicht. Aber Jesu Tod am Kreuz erinnert uns auch daran, dass Jesus selber am Kreuz sterben muss. Der wurde auch nicht dort direkt befreit. Wir haben jemanden, der mit uns geht, jemanden, der uns durchträgt in dieser Krankheit, in dieser schmerzvollen Zeit. Und wir haben diese Ewigkeitsperspektive, dass wir irgendwann letztendlich geheilt werden. Dass es im Himmel kein Leid, keine Tränen, keine Krankheit, kein Schmerz mehr gibt. Das ist möglich, weil Jesus den Tod besiegt hat und weil diese Welt jetzt anders aussieht. Und dann eine der bekanntesten Konsequenzen natürlich von Jesu Tod und Auferstehung ist, dass es den Himmel für uns greifbar macht. Wir dürfen daran glauben, dass es nach dem Tod weitergeht und dass wir im Himmel mit Gott versöhnt sind. Wenn wir an dieses ganze Glauben mit Kreuz, Auferstehung, wenn wir wirklich glauben, dass es Gott gibt, dann glauben wir auch, dass es den Himmel gibt, dass wir dort bei Gott sein dürfen. Jesus hat in seiner Macht die komplette Sünde besiegt, die kompletten Konsequenzen. Das ist das, was mein Leben bestimmt und mein Leben trägt. Aber ich weiß auch, dass das, was hier auf dieser Übersicht ist, dass das noch nicht Realität ist. Ich bin auch hier auf der Welt unterwegs und ich sehe von dem hier noch nicht so viel. Ich glaube, das ist damit gemeint, wenn es in der Bibel heißt, dass das Reich Gottes angebrochen ist, aber noch nicht vollendet. Weil als Jesus auf die Welt kam, hat er uns göttliche Kultur vorgelebt. Er hat gesagt, jetzt bin ich da und jetzt beginnt Reich Gottes. Und wir dürfen auch bei Reich Gottes dabei sein, wir dürfen es mitprägen, aber letztendlich, dass Reich Gottes komplett vollendet ist, dass die ganze Welt so aussieht, das wird erst passieren, wenn Jesus wiederkommt. Wir leben jetzt in dieser unangenehmen Zwischenzeit. Wir sind zerrissen. Wir wissen, so sollte es aussehen, aber wir leben noch in dem anderen. Und es liegt daran, dass so viele Gott noch nicht kennen. Die Herrschaft von Jesus ist ihnen nicht bewusst. Sie wollen auch nicht, dass jemand anders die Herrschaft über ihr Leben übernimmt. Und deswegen treffen sie falsche Entscheidungen. Und deswegen sieht die Welt eben noch nicht so aus. Und auch wir als Christen, ich glaube nicht, dass wir die ganze Zeit in dieser Kultur leben. Auch wir tragen immer noch zu dieser Sünde bei. Wir haben Jesus nicht ständig als unseren Herrscher. Wir müssen uns daran auch immer wieder erinnern. Und Timo wird uns nächste Woche auch nochmal mit reinnehmen, was es eigentlich heißt, wie wir jetzt mit Sünde umgehen in unserem Alltag. Wie leben wir denn in dieser Zerrissenheit? Ich verstehe nicht, warum Gott nicht mehr Beziehungen heilt. Warum er nicht endlich die Kriege beendet, Armut beseitigt, Sklaverei. Ich verstehe es nicht. Ich habe darauf keine Antwort. Aber dass Jesus die Sünde besiegt hat, daran glaube ich, das erlebe ich in meinem Leben und für mich verändert das alles. Weil selbst wenn es noch diese Zerrissenheit gibt, dann gibt es immer noch das Kreuz, was ich dagegen halten kann. Und das Kreuz, das gibt mir neue Perspektiven. Ich zeige es euch einfach so. Wisst ihr, was die erste Perspektive ist, die das Kreuz mir gibt, die ich mir beim Kreuz abhole? Die Kampfperspektive. Damit ist gemeint, ich will, dass die Welt so aussieht. Ich will doch nicht, dass die Welt so aussieht, dass überall Sünde und Zerbruch ist. Also gehe ich in den Kampf. Ich sage, wo kann ich prägen? Wo kann ich Vergebung prägen? Wo kann ich lieben? Wo kann ich mich für Gesellschaft einsetzen? Wo kann ich mich für Armut, Ungerechtigkeit einsetzen? Ich will nicht, dass die Sünde alle Macht bekommt. Ich weiß doch, dass Jesus gesiegt hat. Also gehe ich in die Kampfhaltung, ich baue meine Firewall auf, ich nehme mir Kraft von Gott und gehe mit ihm gemeinsam durch diese Welt und sage, das ist die Kultur, die ich doch haben möchte. So möchte ich doch leben. Das ist die erste Perspektive, die ich mir in der Zerrissenheit beim Kreuz abhole. Die zweite Perspektive ist hier das Staunen. Ich höre mir an, wie andere Menschen Gott erleben, wie sie geheilt wurden, wie sich Beziehungen positiv verändern, wie sie neu über Gesellschaft denken und aktiv sich beteiligen, dass die Gesellschaft mehr wie Jesus wird. Und dann fange ich an zu staunen und denke, ich bin immer noch in der Zerrissenheit, aber beim Kreuz, da hole ich mir Staunen ab und das Staunen bewahre ich mir. Und ich gehe weiterhin durch und ich staune weiter, selbst wenn es auch Dinge gibt, die schlecht sind. Und ich erinnere mich an meine eigenen Zeugnisse, die ich mit Gott erlebt habe. Da, wo ich gestaunt habe, das darf ich nicht vergessen, sonst denke ich ja an die Welt, wie sie aussieht mit Sünde. Ich muss mich daran erinnern. Ich muss im Staunen bleiben. Das ist die zweite Perspektive, die wir uns beim Kreuz holen, auch wenn wir noch zerrissen sind. Die dritte Perspektive heißt hier Hoffen. Ich vertraue darauf, dass Gott auf der Welt weiterhin wirkt, dass er weiterhin gegen die Sünde vorgeht, dass er weiterhin Menschen begegnet und dass wir immer mehr Nachfolger von Jesus werden, anstatt immer weniger. Ich weiß nicht, ob das die Realität ist, aber ich werde weiterhin hoffen. Und wenn es in der Welt dunkel ist, dann ist die Hoffnung ganz, ganz viel wert. Und wenn ich zerrissen bin und denke, wie sieht die Welt eigentlich aus, gehe ich zum Kreuz und hole mir neue Hoffnung ab und ich bete weiter, weil irgendwann wird die Welt so verändert aussehen. Und dann gibt es noch diese vierte Perspektive, diese Ewigkeitsperspektive. Diese Woche war die Beerdigung von meinem Opa. Und mein Opa hat an Jesus geglaubt. Er hatte die Perspektive Ewigkeit. Er hat ganz klar gesagt, wenn ich sterbe, weiß ich, wo ich danach bin. In seinem Lebenslauf steht, er sieht jetzt den, an den er jahrelang, jahrzehntelang geglaubt hat. Und diese Perspektive, die möchte ich mir bewahren. Dass ich, selbst wenn ich jetzt ganz, ganz viel erlebe, was noch nicht zu dem passt, wer Gott ist, dass das nicht das Ende ist, sondern beim Kreuz kann ich mir Ewigkeitsperspektive abholen. Hoffnung, Ewigkeit, das Staunen und den Kampf, dass ich einen Unterschied machen werde und dass ich der Sünde nicht das letzte Wort lasse, denn Jesus hat besiegt. Jetzt muss ich auch so leben, dass das jeder mitbekommt. Hast du Jesus schon dein Leben gegeben? Hast du schon verstanden, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein, dass dieses Kreuz und die Geschichte, die am Kreuz passiert ist, was mit dir ganz persönlich zu tun hat. Wir laden dich als Kirche dazu ein, dass du dein Leben mit Jesus lebst, dass du dir Gedanken darüber machst, gibt es Gott? Hat er wirklich mich geschaffen? Gibt es diese Sünde, die in mir drin ist und die ganz, ganz viel kaputt ist und wenn ich mich umschaue, dann ist sie eigentlich auch überall auf der Welt? Und dann wird mir bewusst, ich möchte nicht mehr so leben, ich möchte nicht in der Sünde sein, ich möchte doch das annehmen, was Jesus für mich getan hat. Und dann darfst du das beten, dann darfst du Gott in dein Leben einladen und dann wirst du merken, dass auf einmal die Welt anders aussieht, dass du überall diese Macht von Jesus erkennst, dass du vielleicht anders über dich selber denken kannst, anders über den Nächsten, dass sich dein Charakter verändert. Und dann beginnt dieser Prozess, mit Jesus unterwegs zu sein. Es ist nicht immer einfach. Wir haben gerade diese Zerrissenheit gesehen. Aber es lohnt sich, denn du hast diese Perspektiven. Du hast das, was Jesus dir geben kann, was das Kreuz dir geben kann, was kein anderer Ort dir gibt. Wir laden dich ein, dass du mit Jesus in Kontakt trittst. Wir haben ein Taufseminar, was heute auch schon durchgelaufen ist als Folie. Sei dort dabei, lerne über Jesus. Überleg dir, ob du dein altes Leben zurücklassen willst und jetzt neu leben willst, mit Jesus zusammen. Wir würden uns freuen, wenn du Teil von dieser Familie wirst, denn mit Jesus zu leben, das lohnt sich. Welche Perspektive gibt dir das Kreuz und die Erlösung? Du hast jetzt hier meine Perspektiven gesehen, vielleicht hast du noch viel mehr. Denk darüber nach und nimm diese Perspektiven mit, wenn du wieder an dem Punkt stehst, wo du denkst, diese Welt ist so kaputt, es ist so zerrissen. Geh zum Kreuz und hol dir neue Perspektiven ab. wir werden jetzt nochmal dieses Lied vom Anfang singen. Wir treffen uns am Kreuz, was nochmal zusammenfasst, um was es geht, dass jeder eingeladen ist, dass das Kreuz im Mittelpunkt steht, dass wir uns hier treffen, um neue Perspektiven uns abzuholen. Und während dem letzten Lied wird auch die Kollekte eingesammelt. Das sind so kleine Becher, die durch die Reihen gehen. Wenn du dort was einlegen möchtest, das kommt uns als Kirche zugute, unterstützt unsere Arbeit hier, darfst du das gerne machen. Du darfst auch nach dem Gottesdienst zum Gebet unterm Kreuz gehen. Dort ist ein Team, was gerne für dich beten will. Nimm das in Anspruch. Du hast erst eine Woche, danach kannst du wieder beten lassen. Deswegen mach's heute, lass für dich beten und den Segen abholen.